Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Herzlich willkommen zum Lieblingsgast-Podcast von Plus 1. Heute mit Biene. Ich darf sie Biene nennen, aber die um die 20.000 Fans bei Instagram, die nennen dich Sabine Marie Luise. Wir kennen uns, weil du vor sehr vielen Jahren das erste Kindermädchen warst, das ich engagiert habe. Du warst, was das angeht, auch wirklich ein Hauptgewinn. Also die Kinder haben sich, glaube ich, immer sehr wohl gefühlt bei dir. Und dann hast du, ich sage erstmal Hallo.
Hi.
Hi, Biene. Und dann hast du irgendwann nach ein, zwei Jahren wirklich gemütlicher Zusammenarbeit, hast du mal eine Mail geschrieben. Und in der Mail, da stand so sinngemäß drin, du würdest jetzt für eine Weile nicht zur Verfügung stehen als Kindermädchen und von eventuellen Anrufen und Nachmailen bittest du auch abzusehen. Ja? Was war passiert? Ein paar Monate später wussten wir also, wozu die Geheimniskrämerei gut war. Du warst nämlich in der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel drin. Und wahrscheinlich muss man da irgendwas auch unterschreiben, dass man keinem das mitteilt und dass das alles noch so ein bisschen geheim ist, oder? Nehme ich mal an.
Doch, das muss bestimmt so gewesen sein. Also das sind Sachen, das fühlt sich an wie eine Geschichte von jemand anderem. Also Aha. Ich kann das gar nicht mehr richtig nachfühlen, dass es so war.
Okay, sag mal, wie das für dich war. Nee, du kannst dich ja nicht erinnern.
Na doch, ich habe es wahrscheinlich schon sehr ernst genommen, sonst hätte ich euch die E-Mail nicht so geschrieben. Und war halt einfach neugierig, was passieren wird, was danach passieren kann. Mhm. Aber ging nur 4 Folgen.
Du hast für mich eine der coolsten Sachen gemacht im Rahmen von Germany's Next Topmodel, die ich da jemals gesehen habe. Und zwar bist du in einem Jogginganzug. Also für alle, die das jetzt unter Umständen nicht kennen, Germany's Next Topmodel ist eine Castingshow im Privatfernsehen, die von Heidi Klum moderiert wird. Und Models, Anwärter, Models müssen immer am Ende einer jeden Folge vor der Jury irgendwas vormachen. Und die Jury bestand zu diesem Zeitpunkt aus Heidi Klum und 2 Typen, weiß ich nicht mehr, wer es war.
Einer noch, der hat nur eine Staffel mitgemacht, das war der Rolfe, den ich jetzt auch in Berlin noch des Öfteren bei Castings gesehen habe. Der ist dann irgendwie, ja, den wollten sie dann nicht mehr.
Ja, gut, und dann muss man da irgendwas vormachen und du bist in einem Jogginganzug angetreten und hast so Breakdance-Moves gemacht. Und wir saßen alle vorm Fernseher, 14 Mädchen saßen zu Hause vorm Fernseher, wir waren total aufgeregt und fanden das total toll. Und Heidi Klum, die hat dich eiskalt aussortiert. Eiskalt, das war so, nee, du hast irgendwie die Aufgabe nicht verstanden, blöd. Dann warst du aussortiert worden und danach lief so ein Reporter hinter dir her. Mhm. Und was braucht so ein Reporter von einer Castingshow? Der braucht verzweifelte Bräute. Und du hast einfach das, was er braucht, das, was ihn antreibt, das hast du ihm nicht geliefert. Er hat dann gesagt, hier, ja, wie fühlst du dich? Und dann hast du in seine Kamera geguckt und hast gesagt, weißt du, ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, mir eine Sache vorgenommen und das war keine Tränen im Fernsehen und dabei bleibt es jetzt auch. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil alle machen das. Ich habe hier die besten Freundinnen in meinem Leben gefunden und jetzt so. Und du hast das einfach nicht gemacht. Du hast ganz hart zu ihm gesagt, ich liefere dir keine Tränen. Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich daran. Also im Nachhinein habe ich mich sogar geärgert, dass ich das gesagt habe. Jetzt, wo du es so nochmal wiederholst, ist es eigentlich ganz cool. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich ihm doch nicht das geboten, was er wollte. Und deswegen bin ich rausgeflogen. Schon die ganze Zeit, die ich dort war, habe ich natürlich den Leuten nicht das geboten, was man normalerweise dort sieht. Und dann dachte ich, ja, warum kann ich denn das nicht so? Warum kann ich denn nicht auch so sein wie die Mädels?
Du bist tatsächlich mit einem Plan angetreten. Du wolltest Heidi Klum manipulieren. Deine Idee, also du bist nämlich ganz bewusst mit dem Jogginganzug vor ihr erschienen und sie sollte dann denken, aus diesem Straßenköter im Jogginganzug mache ich ein international gefragtes Topmodel. Aber man könnte auch sagen, du wolltest so eine Art My Fair Lady-Reflex in ihr auslösen. Und über dieses Stöckchen ist Heidi Klum nicht gesprungen, deswegen ist dein Plan nicht aufgegangen.
Nee.
Aber du hast dir sogar was überlegt. Also du bist nicht einfach hin als Menschmasse, als Mädchenmasse, sondern du hattest richtig einen Plan. Vielleicht warst du zu schlau für die Show.
Ja, ich dachte nämlich, ich wäre quasi schlauer und biete ihnen was an, aber dabei wollten sie das gar nicht.
Nee, sie wollten dir selber sagen, was du sein sollst. Ich glaube nicht, dass man da ankommen und sagen kann, wer man ist. Das sagen die einem dann schon. Naja, vielleicht sind wir froh, dass es nicht so weit gekommen ist.
Ja, das weiß man nicht. Also heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, so wie es jetzt dort aussieht, was man so sieht, wie die sich dort präsentieren. Aber
ja.
wer weiß, also ich war schon echt erschüttert, dass die mich nicht weitergelassen haben. Ich wollte das ja auch so ein bisschen als Reisebasis, so als Reisemöglichkeit, ne? Ich bin ja nur bis Barcelona quasi gekommen, aber die sind dann, glaube ich, noch in die Staaten.
Du wolltest noch Los Angeles sehen.
Los Angeles, und dann haben sie ja verschiedene andere Orte noch besucht, und das fand ich irgendwie aufregend in der Zeit.
ProSieben hat mir Los Angeles vorenthalten, ich prangere das an.
Ja, jetzt bin ich im kalten Januar, Februar wieder zurück nach Berlin geschickt worden.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist, aber.
Danke.
Sabine Marie-Louise, so wirst du im Internet genannt. Ich nenne dich Biene. Du bist ein sehr disziplinierter und ehrgeiziger Charakter in meinen Augen. Also auch zum Beispiel, wenn es um dein Aussehen geht. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, also man sucht sich halt seine Aufgaben, und das fällt mir recht leicht. Und irgendwie bin ich drauf hängen geblieben.
Es fällt dir leicht, gut auszusehen, oder es fällt dir leicht, fürs gut aussehen was zu tun?
Ja, mich darum zu kümmern. Aber das ist halt einfach, ja, es ist so eine Einstellungssache.
Ja.
Aber sicherlich kenne ich meine Zeit, oder so viel Zeit verbringe ich jetzt auch nicht damit, aber vermutlich meine Gedanken drehen sich darum, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue. Und das hätte ich natürlich auch für was anderes verwenden können.
Vielleicht magst du uns da kurz reinholen. Es gibt ja unendlich viele junge Frauen, die uns im Internet zeigen, wie ihre, wie heißt das denn, Morgenroutine?
Ja.
Ich gehe Zähne putzen, dann schmiere ich mir eine Creme ins Gesicht, und dann ist der Tag sozusagen. Dann hat er angefangen. Inwiefern unterscheidet sich das von deinem Morgenprogramm?
Ja, der ist wahrscheinlich ähnlich.
Warum siehst du dann so viel besser aus als ich?
Ja, wir haben jetzt nicht über deine Morgenroutine gesprochen, vielleicht ist die ja anders.
Zähneputzen, Creme, habe ich
ja
gesagt.
Ach so, ich dachte, die Instagramerin.
Nee, das ist meine.
Das ist deine. Zähneputzen, natürlich. Ja. Aber da gehört natürlich auch noch so eine Einstellung zur Ernährung und zu allem. Und vorher auch schon drüber nachdenken, was vielleicht gut sein könnte, eben nicht erst später.
Was meinst du mit vorher? Also vorher wäre dann abends keine ganze Packung Chips essen.
Naja, vorher ist 20 Jahre früher. Weil wenn es dann zu spät ist, kann man nicht mehr helfen.
Ah, das sagst du.
Also das ist jetzt sozusagen in meinem Kopf manifestiert, wahrscheinlich durch die Erziehung meiner Mutter. Und dann habe ich natürlich immer drüber nachgedacht, nicht so doll ziehen im Gesicht oder auf dem Rücken schlafen am besten. Nicht, dass du so eine Falten hast vom Kopfkissen. Das ist ja nicht einfach nur so, okay, jetzt bin ich mal 30 oder jetzt bin ich mal 35, jetzt sollte ich mal auf Produkte zurückgreifen. Nee, das ist ja im Kopf.
Aha. Es gibt diese schöne Anekdote, tatsächlich über uns beide. Da hatte ich mal einen Kerl, und der war 6 Wochen im Urlaub. Mhm. Und da hast du gesagt, Caro, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, deinen Körper auf Vordermann zu bringen. Da reden wir jetzt, glaube ich, vom Jahr 2013 oder lass es 12 gewesen sein. Und da hättest du jetzt 6 Wochen Zeit, mal wirklich 3-4 Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich gehe auch mit und so, wir machen das zusammen. Und dann war ich einmal dort. Und du warst wahnsinnig enttäuscht, dass ich nicht nochmal gegangen bin. Und hast dann so gesagt, ja, also aber Caroline, so wird das auch nichts. Also so wie du die Sache angehst, kann man nicht schön und durchtrainiert und schlank und glatt sein.
Nee, schön durchtrainiert und schlank und glatt wollte ich auch gar nicht von dir. Aber ich habe dich ja nun mal mit 21 oder 22 waren wir da kennengelernt.
Ja.
Und ich frage mich einfach, wie man da so...
wie man sich so gehen lassen
kann? Ja, wie man das einfach so aufgibt. Deine schönen langen Haare, dein Glänzen und Leuchten. Und du hattest ja
nach meinem ersten Kind?
Nach deinem ersten Kind hattest du ja die Figur ganz normal wieder zurück.
Ja. Und da hätte ich mal dranbleiben sollen, meinst du?
Ja, ich meine, aber das ist ja das, was ich gesagt habe, dass deine Gedanken dann vermutlich eher bei so deiner kreativen Arbeit war.
Ja.
Und du dich damit identifiziert hast. Und das ist schade, dass man eben nicht beides kann.
Man kann wahrscheinlich auch schon beides. Aber meine Gedanken sind tatsächlich bei meiner Arbeit viel gewesen. Ich habe hier und da tatsächlich auch nochmal einen Film gedreht und auch so vor der Kamera Sachen gemacht. Aber eigentlich war ich Radiomoderatorin und wollte darin gut sein. Und da brauchte ich eben nicht so schlank und glatt und so sein. Und jetzt ist es aber so, dass du damals immer schon gesagt hast, du würdest eigentlich gerne als Hausfrau arbeiten. Oder das wäre ein Modell, das du dir vorstellen kannst. Jetzt bist du auf dem nicht ganz direkten Wege, aber du bist da gelandet.
Ja, stimmt.
Du bist jetzt eine Hausfrau. Was macht man so als Hausfrau den ganzen Tag?
Ja, also Hausfrau in dem Sinne ist ja jeder. Jeder muss ja da zu Hause irgendwas organisieren und auch Frauen, die jetzt jeden Tag ihren Job nachgehen. Und ich mache ja auch meine Projekte und studiere ja noch nebenher. Deswegen bin ich aktuell mehr oder weniger Hausfrau. Ja, letztlich ja nicht. Also zum Beispiel, jetzt habe ich ja ein Kind bekommen und in der Elternzeit in dem Sinne hatte ich gar nicht, dass ich wirklich nur Windeln wechseln und so weiter. Ich hatte meine Prüfungen dazwischen und so. Aber ich hatte mir das tatsächlich so vorgestellt, dass das erfüllend sein wird, weil man dann irgendwo so eine Ruhe findet und Freiheit, haben wir ja auch mal besprochen, Freiheit dann irgendwie dadurch. Es ist immer noch, ich bin nicht angekommen. Also ich habe jetzt keine Patentlösung und sage jetzt, ich weiß nur, dass es, wenn man eine Familie hat, also nicht alleine wohnt und noch ein Kind dazu, habe ich mir alles natürlich viel entspannter vorgestellt irgendwie, dass der Tag viel länger ist. Aber wenn man solche Aufgaben hat, dann ist der Tag irgendwie kürzer sogar.
Ja, dann sag doch mal konkret, was du da machst.
Naja, also wenn man einen Mann zu Hause hat, der hat Berge von Wäsche. Also ich persönlich habe vielleicht Handvoll hätte ich vielleicht in der Woche, ja, weil so T-Shirts wechsle ich nicht jeden Tag oder Pullover oder zweimal am Tag die Unterhosen und naja, mit einem
zweimal am Tag die Unterhosen. Pardon, was ist das denn für ein Mann?
Das ist unfassbar viel Wäsche. Das ist nicht nur, sieht es scheiße aus in der Wohnung mit so einem Wäscheständer ständig, aber es ist halt auch viel Arbeit und man will das ja dann auch anspruchsvoll irgendwie zusammenlegen und nicht einfach nur in so eine Ecke werfen.
Ach so, also du willst natürlich auch, dass deine Wohnung immer richtig tipptopp aussieht. Das ist jetzt an deine Idee von Hausfrau der Anspruch. Das heißt, es ist sehr viel mehr Arbeit, als wenn du es einfach ein bisschen nachlässiger angehen würdest.
Stimmt. Ich könnte natürlich sagen, ja, da hast du recht, so ist es. Es ist mehr Arbeit, wenn man Anspruch hat, ja.
Ja. Jetzt stelle ich mir auch vor, dass man ein ganz solides Ego braucht. Also, wenn ich ein Geltungsbedürfnis habe, und das habe ich total oft, ne, dann gehe ich halt in mein Radio und mache ein bisschen Quatsch und dann weiß ich so, ich habe zu Leuten gesprochen, ich habe Geld verdient und damit geht es mir gut. Das hast du ja nicht. Und dieses sich super finden musst du dann irgendwie aus dir selbst rausholen.
Ja, also wenn es bei mir um Geld verdienen geht, das will ich auch. Dann ist es aber eher so, dass ich weiß, dass ich eben Dinge einfach so ja, mir leisten kann, die ich für wichtig empfinde. Gar nicht fürs Ego, gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Und das ist vermutlich der Punkt, der Grund, weshalb ich das so eben nachlässig behandelt habe.
Die Karriere. Weil du das einfach nicht brauchst für dich.
Weil ich es nicht brauche für mich, genau. Es ist dann immer so ein Hin und Her gewesen, mal dies ausprobiert, immer das. Und jetzt ist es eben so, jetzt studiere ich ja nochmal, bin ja jetzt im nächsten Semester dann fertig und will dann auch was arbeiten. Aber jetzt scheitert es zum Beispiel daran, weil ich mir ganz naiv die einfach nur mal gegoogelt habe, was verdient man denn eigentlich so als Politikwissenschaftlerin? Das war ja sowas
von
schrecklich.
Stimmt, du wolltest ja Lobbyistin werden.
Ja, das hat mich so runtergezogen.
Aber ein Lobbyist verdient nur 60.000 Euro im Jahr, hast du mir gesagt, das ist zu wenig. Lobbyistin hier richtig für Alkohol, Zigaretten,
ach,
gibt Benzin.
Alles Mögliche.
Was wäre deine Richtung gewesen?
Ich hätte mir jetzt schon vorgestellt, mal da in irgendeine Richtung zu gehen, die vielleicht nicht so gut ankommt bei den meisten. Einfach um zu schauen, was man da verdienen kann. Weil wenn man sich eben schon 40 Stunden quält in der Woche, dann muss natürlich was bei rumkommen.
Alles klar. Du bist natürlich nicht ausschließlich eine Hausfrau, wenn du nebenbei noch ein Studium machst. Das wollen wir jetzt an der Stelle auch mal nicht verschweigen. Ein Kind haben, einen Haushalt führen mit einem Mann, der zweimal am Tag die Unterhose und die T-Shirts wechselt. Und studieren ist absolut eine zeitlich irgendwie schwierig zu managen.
Ja, sicherlich. Meine Mutter hätte da wieder andere Kommentare dazu, dass man eben, also dass Studenten immer noch einen Job nebenher haben oder auch mal Zwillinge bekommen können und eine Masterarbeit schreiben. Mhm. Es geht immer krasser natürlich. Ja. Aber man muss ja immer bei seinen Ressourcen muss man ja haushalten. Und das Studium läuft ja jetzt auch schon eine Weile. Und der Plan war, wie gesagt, dass ich dann was finde, was irgendwie einigermaßen Spaß macht und dann Geld verdiene.
Ja. Und das Studium, das du machst, ist eines der Politikwissenschaften. Wie bist du dahin gekommen, vom Modeln zur Politikwissenschaftlerin?
Naja, meine Interessen alleine wahrscheinlich schon von zu Hause aus, also von meinem Vater, der hatte ganz platt immer den Spiegel da liegen. Und irgendwie interessiert mich das, wie dann so eine Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und man hat ja dann doch immer so gefährliches Halbwissen. Also ein bisschen Interesse war ja immer da. Und ich wollte eben nach meinem ersten Studium, das war ja Anfang 20, das war so eine Privatakademie, da ging es um Musik- und Medienmanagement. Das hat mich eben nicht wirklich spezialisiert in einem bestimmten Feld. Und dann wollte ich doch irgendwie doch nochmal den geraden Weg gehen, so wie man das halt gerne in Deutschland so sieht, ne? Mit einem echten Abschluss, wo die Leute was mit anfangen können. Weil sonst wurde meine Mutter immer gefragt, was macht man denn da so als Musik- und Medienmanagerin und wo arbeitet man?
Und das war deiner Mutter dann unangenehm?
Naja, also ich habe schon gemerkt, dass sie das, ja, auf jeden Fall war es ihr unangenehm. War ihr unangenehm.
Und jetzt nochmal letzte Frage zum Thema Hausfrau sein, Mutter sein. Du hast mir gesagt, du hast auch Kontakt zu anderen, die auch das Gleiche machen, Hausfrau sein und Mutter sein.
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Das heißt, du bewegst dich eigentlich in einer Blase, in der alle sowas Ähnliches machen.
Ja, ich war eher überrascht, als du mir erzählt hast, dass du es nicht so kennst aus deinem Umfeld. Weil, also meine beste Freundin ist irgendwie auch zu einer Hausfrau geworden, obwohl sie noch aktiv, also eigentlich als Vollzeitmodel arbeitet. Also sie macht dann halt jetzt nicht mehr so viel wie früher. Das liegt aber eher am Markt, der sich ein bisschen geändert hat, dass sie jetzt eben einmal die Woche arbeitet und nicht viermal die Woche. Es würde klappen wahrscheinlich mit dem Kind, dass sie es eben im Kindergarten oder bei den Großeltern abgibt. Aber letztlich ist sie irgendwie doch zu einer Hausfrau geworden, ja, weil eben aktuell derjenige, der mehr nach Hause bringt, ist dann doch ihr Mann. Ja. Also mehr Geld. Und dann entscheidet man sich natürlich für den sicheren Weg. Also wer von beiden bringt denn jetzt mehr Geld nach Hause? Naja, dann geht natürlich der weiterhin arbeiten. Ja.
Hausfrau, Mutter, Model, Politikwissenschaftlerin. Biene, meine Damen und Herren, schön, dass du da bist.
Danke.
Schön,
dass ich hier sein darf.
Ich werde Ihnen jetzt eine fiktive Geschichte über eine Freundschaft erzählen. Da sind also zwei Mädchen, die haben so gewissermaßen ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Dann sind sie beide genau 35 Jahre alt, ziehen zusammen in eine Hütte und kommen auf einmal überhaupt gar nicht mehr klar und beschließen, diese Freundschaft eigentlich zu beenden. 5 Jahre sagt keiner einen Ton. Und nach 5 Jahren ruft die eine die andere an, die zwei treffen sich und alles geht fürchterlich schief und endet irgendwie mit Tränen und Vorwürfen. Aber auch mit der Gewissheit, dass man eigentlich eine schöne Zeit ja doch miteinander hatte. Wenn wir hier über Freundschaft reden, dann tun wir das meistens mit der professionellen Unterstützung von Julia Hamann, die kennt sich nämlich damit aus.
Plus eins. Die Antwort.
Julia, ich grüße dich.
Hallo, Caro.
Darf ich dir meine Freundin Biene vorstellen?
Ja, bitte gerne. Hallo, Biene.
Da ist Biene, da ist Julia.
Hi. Hi, Julia.
Hi.
Julia, diese fiktive Geschichte von den zwei Frauen, die ihr Leben miteinander verbracht haben und dann auf einmal unüberbrückbare Differenzen spüren und dann aber irgendwie auch merken müssen, dass es nicht mehr zusammengeht. Wann hat so eine Freundschaft oder unter welchen Bedingungen hat so eine Freundschaft, die ja fast eine familiäre Verbindung ist, noch eine Chance?
Ich glaube, das Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast, das zeigt ja, dass die Personen sich Mühe gegeben haben, ne? Also wer sagt, okay, 5 Jahre Stille und dann treffen wir uns nochmal und scheinbar reden dann aber auch nicht über Pillepalle, sondern über wirkliche wichtige Dinge, denn sonst würde man ja vielleicht nicht weinen, würde ich sagen, da haben die Personen sich richtig Mühe gegeben, auch nicht aufgegeben und wollten der Beziehung noch eine Chance geben. Und dann erscheint mir das unwahrscheinlich, dass es tatsächlich nochmal klappt, auch wenn man es natürlich immer wieder versuchen kann. Ansonsten sind Freundschaften ja sehr überlebensfähig und häufig geht es, dass man eben sich ein bisschen Zeit lässt und nochmal miteinander spricht oder vielleicht bestimmte Bereiche ausschließt oder sich nicht mehr so intensiv miteinander befasst, sondern nur noch bestimmte Dinge miteinander macht. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist wie Familie und es ist ein tragischer Verlust, wenn das passiert.
Ja, aber auf weniger intensiv habe ich keinen Bock. Ach so, nein, die Geschichte war ja total fiktiv. Ich wollte sagen, also oft sind ja Freunde auch einfach, wenn sie über eine gewisse Zeit da sind, wie ein Familienteil, ne? Und von denen kann man sich ja auch nicht distanzieren, wie man lustig ist. Familienmitglieder sind für immer Familienmitglieder. Sollte man das nicht vielleicht ein bisschen so betrachten?
Also die Frage ist ja, Familienmitglieder wird man ja auch deswegen meistens nicht los, wenn man so eine Familie im Verbund hat. Das heißt, den Onkel oder die Cousine, die man total bescheuert findet, die sieht man halt auf bestimmten Festen. Bei Freundschaften kann man das ja, je nachdem, ob die in eine Clique eingebunden sind oder nicht, vermeiden. Da würde ich manchmal Freundschaften eher mit einer Partnerschaft vergleichen. Von der muss man sich manchmal auch trennen, ja, auch wenn das wichtige und tolle Jahre waren, und sagen, du darfst jetzt nicht mehr in mein Leben rein. Also ich glaube, es gibt ja auch Freundschaften, die wirklich unangenehm sind und toxisch oder gefährlich oder verletzend. Und da muss man dann auch sagen, nee, das war's jetzt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das Thema ist ein bisschen gewesen, dass wir das einfach nicht wahrhaben wollten, weil wir unser ganzes Leben miteinander verbracht haben. Und weil das so viel Zeit war, konnten wir nicht einsehen, dass wir eigentlich gar nicht zusammenpassen.
Ja, also, und das ist ja auch total schrecklich. Also wenn ich mir das vorstelle, das ist sehr viel schlimmer. Das ist ja wie ein Geschwister, sich von einer Schwester oder einem Bruder zu trennen eigentlich.
Ja. Was schlägst du vor? Könnte man ein Abschiedsgeschenk machen? Könnte man vielleicht nochmal einen Ausflug organisieren? Könnte man nochmal ein Briefchen schreiben?
Ich glaube, man könnte einfach sagen, gerade kommen wir nicht zueinander, aber ich verspreche mir selbst und dir, dass wir es in 2 Jahren nochmal versuchen. Und dann, vielleicht klappt es ja dann. Oder man muss sich nochmal treffen oder eben auch einen Brief schreiben und gemeinsam überlegen, ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Freundschaft eben auf was anderes zu verlagern, wenn man da Lust so hat.
Ja.
Aber ehrlich gesagt hört sich ein bisschen so an wie, ist vorbei.
Gott sei Dank, fiktiv die Story. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Julia Hamann für die warmen Worte. Und klug waren sie auch. Und ja, hab vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Schöne Sendung euch noch.
Tschüss.
Tschüss.
Mein Gast ist immer noch Biene. Schön, dass du noch da bist.
Ja.
Biene, unsere Freundschaft hat ja überdauert tatsächlich, ne? Da kennen wir uns jetzt 17 Jahre ungefähr. Gut, wir haben schon mal 4 Jahre Pause zwischendurch. Aber nicht, weil wir sauer sind aufeinander, sondern weil es uns gerade nicht einfällt. Wenn ich an dich denke, denke ich tatsächlich auch an Schönheit und an ein bisschen auch an deine Fixierung da drauf. Also ich weiß noch, wo ich das zweite Kind bekam, der liebe Friedrich. Als der auf die Welt kam, da hast du den dann natürlich auch im Arm gehalten. Und hast gesagt, und guck mal hier, Caro, guck mal, diese reine, reine Haut. Und da habe ich gesagt, Mann, eine Biene, das ist ein Baby. Natürlich hat er reine Haut. Aber auf diese Dinge hast du großen Wert gelegt. Was bedeutet Schönheit für dich und wie wichtig ist es dir, schön zu sein und zu bleiben?
Ja, das hat vermutlich auch ein bisschen was mit Struktur zu tun. Also man möchte ja gerne, dass alles in Ordnung gehalten wird. In der Wohnung, im Auto und natürlich auch im Gesicht. Natürlich. Und es ist auch einfacher, wenn alles in Ordnung ist, weil dann eigentlich irgendwie auch alles schneller geht. Du brauchst nicht so lange, um vielleicht eventuell was zu kaschieren.
Okay, also du kannst in der Zukunft Zeit sparen, wenn du in der Vergangenheit auf dem Rücken schläfst, hast du vorhin schon mal gesagt?
Ja.
Das sind so Hinweise, die deine Mutter dir gegeben hat, auf dem Rücken schlafen, was war es noch?
Ja, wenn man sich eincremt, nicht so sehr im Augenbereich ziehen, die Haut ist sehr sensibel dort.
Ja.
Oder auch ein Klassiker, die Beine immer schön mit kaltem Wasser von unten nach oben abspülen. Und eigentlich sollte ich auch nicht die Beine überkreuzen, weil dann kriegt man Krampfadern. Aber das mache ich sehr gerne.
Aber du hast auch noch nie eine Krampfader bekommen.
Puh, nee, bisher noch nicht, aber sicherlich ein, zwei Besenreißer.
Klopf auf Holz, ja. Wir wissen ja nicht, das kann ja jeden Moment passieren. Jetzt hattest du auch vorhin schon gesagt, dass deine Mutter da so eine große Rolle spielt. Das ist so, ja. Sie hat dir beigebracht, dich sozusagen auf diesen Wert zu konzentrieren.
Ja, es ist immer wieder schockierend, wenn ich drüber nachdenke, weil ich eigentlich persönlich gar nicht so viel Wert auf die Meinung meiner Mutter lege und immer mehr Panik habe, dass ich so werde wie sie. Aber man eben, wenn man ein Kind irgendwie, weiß ich nicht, von klein auf immer wieder mit irgendwelchen Theorien berieselt, dann bleibt es irgendwie hängen.
Ja. Ist deine Mutter denn schön? Hat sich gut gehalten? Sieht die gut aus?
Hat sich gut gehalten, auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Als ich geboren wurde, haben sie gefragt, wohin sie denn mit dem Kind will.
Weil sie da noch aussah wie 12.
Ja.
Und dabei war sie schon 30 oder
32.
So. 32 war sie schon.
Das schon. Also, aber wie gesagt, das ist dann eben wieder die Frage, würde man jetzt vielleicht andere Talente deswegen vernachlässigen?
Würde man andere Werte deswegen vernachlässigen?
Wenn man so gut verschiedene Dinge machen kann, vielleicht nicht. Ich habe darüber nachgedacht, also welche 50 Stunden die Woche, weiß ich nicht, Staatsanwältin, die 50 Stunden die Woche hat oder irgendeine Managerin oder was auch immer, irgendeine Geisteswissenschaftlerin, wenn man jetzt irgendwie Interviews sieht, die sieht natürlich nicht aus wie jetzt aktuell, was ist so ein beliebtes Model aus Deutschland?
Du.
Lena Gerke.
Ja.
Ja, also das geht auch irgendwie gar nicht,
glaube ich. Weil Lena Gerke mehr Zeit hat, sich um ihre Haut zu kümmern.
Naja, ist jetzt sowieso ihr Business, ne? Also ihr Aussehen.
Sie war die Gewinnerin übrigens von der ersten Staffel Germany's Next Topmodel, ne? Da war, ja, sie hat die gewonnen. Jetzt hat deine Mutter dir beigebracht, auf dich zu achten und auf diesen äußeren Wert zu legen. Du hast auch eine Tochter bekommen. Würdest du es genau so handhaben und ihr dieselben Hinweise geben oder würdest du das ein bisschen anpassen oder wie möchtest du mit deiner Tochter darüber reden?
Ja, anpassen auf jeden Fall. Wie gesagt, man kommt da irgendwie nicht weg von. Man wird einfach irgendwann wie seine Eltern oder eben, ja, in meinem Fall wie meine Mutter. Was ich aber machen werde, ist, und das war vermutlich in der ehemaligen DDR eben nicht so wichtig, dass man darauf achtet, was denn die Talente sind. Weil in der ehemaligen DDR spielte das ja gar keine Rolle, was du kannst.
Ja.
Oder bist du früh um 6 in der Kindergrippe und dann wirst du irgendwann beim irgendeinem Kombinat anfangen. interessiert es ja gar keinen jetzt so. Was kann er denn jetzt besonders, um später ultra viel Geld zu verdienen?
Ja, das ist ja jetzt völlig richtig.
Ist erst jetzt ein Thema. Und
ja.
Deswegen würde ich auf jeden Fall darauf achten. Ich finde es ja auch spannend.
Ja.
Ich glaube, meine Mutter, die hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, weil es nicht in der Gesellschaft offenbar einfach nicht so Usus war.
Und du hast mit diesem Aussehen tatsächlich auch eine Sache noch angefangen, die mich sehr beeindruckt hat. Du hast vorhin zu mir gesagt, Caro, du machst das wie alle Dinge in meinem Leben größer als es ist. Aber ich finde es besonders und aufregend, du warst im Jahr 2009 das Playmate des Monats Dezember. Das Playmate für alle, die das Zwinker nicht wissen, was das ist das ausklappbare, splitternackte Mädchen in der Mitte des Heftes. Das bist du gewesen. Ich bin geplatzt vor Stolz, weil ich natürlich auch dachte, so ein rasend knallhübsches Mädchen habe ich hier meinen Jungs als Babysitter zur Seite gestellt. Das wird sie stolz und glücklich machen eines Tages. Und dieser Tag ist schon gekommen. aber ich wollte sagen, als Playmate, was passiert da? Also man kriegt so Ohren, oder? Man kriegt so Bunny-Ohren und einen Puschel. Und geht damit irgendeine Verantwortung einher? Oder ist man stolz, ein Bunny zu sein?
Ja, also das war sozusagen so ein Side-Business. Also man war jetzt Playmate in dem Magazin. Das war jetzt erstmal der eine Job, ne? Das war dann abgehakt. Und dann gab es die Möglichkeit, die haben die Clubtour immer veranstaltet. Und da hat man echt viele Mädels getroffen. Das war eigentlich ganz nett für eine Person wie mich, die nicht viele Mädels kannte bis zu dem Zeitpunkt. Kannte dich, ich kannte noch eine meiner besten Freundinnen. Und nicht so viele Mädels eigentlich, mehr Jungs. Und das war eigentlich das größte Benefit, was ich daraus gezogen habe in dieser Clubtourzeit.
Ich nehme an, du hast deine Ohren und deinen Puschel noch?
Die durfte ich nicht behalten, nein.
Was geht ab? Du hattest gar nicht deine eigenen Ohren?
Nein.
Und war das ein Mietpuschel oder
ja,
was?
Ja, sozusagen. Also ich musste mir den auch noch mit anderen Mädels teilen. Wenn ich mal nicht konnte, dann hat es ein anderer genommen.
Das finde ich ja dermaßen prekär, da hätte ich jetzt wirklich mehr erwartet.
Ja, so war es. Also mehr Schein als Sein.
Du hast eben gesagt, man wird so wie seine Eltern, man kann dagegen nichts tun. Würdest du denn rückblickend gerne ein bisschen mehr Distanz aufgebaut haben zu deiner Mutter, wenn du das so sagst? Wäre es dir lieber nicht so geworden zu sein?
Ich glaube, wenn man da jetzt eine Feldstudie startet, dann würden vermutlich auch die jetzt ja, weiß ich nicht, mit 18 oder mit 16 das Land verlassen haben und nichts mehr mit ihren Eltern zu tun hatten, die würden mit 40 trotzdem wären wir ihre Eltern. Das steckt bei uns drin. Würde ich jetzt mal behaupten. Bei mir, ich reg mich natürlich gerne mal drüber auf, aber letztlich ist es meine Mutter und ich will keine Nestbeschmutzerin sein. Ich kann ja nicht meine eigene DNA verleugnen.
Aha. Also, ja, also meine Mutter züchtet Schafe. Das wirst du nicht sehen von mir.
Ja.
Oder auch verschiedene andere Sachen, die sie macht, werde ich so ganz bewusst weiträumig umfahren. Aber man kann das natürlich so sehen, dass es sein Schicksal ist, wie seine Eltern zu werden. Und wenn man damit fein ist, so wie du, dann ist das ja wahrscheinlich auch in Ordnung.
Ja, ich meine, ich will sie auch immer wieder sehen, um dann daran zu arbeiten, bestimmte Punkte eben komplett zu eliminieren aus meiner Persönlichkeit.
Welche?
Ach, welche Punkte?
Ja, welche?
Negativität zum Beispiel. Oh, das kann auch mal passieren, dass ich dann in so eine Negativität oder irgendwie rumphilosophieren an einem Punkt, wo es überhaupt unnötig ist. Oder ja, so Kleinigkeiten wie ständig irgendwie Fussel vom Pullover abzumachen.
Also so eine, so, dass sie so penibel und so übergenau und überkorrekt mit dem Aussehen ist, das muss nicht unbedingt sein für dich.
Nein, und das hindert auch irgendwie wichtige Dinge zu fokussieren.
Könnt ihr das besprechen, du und deine Mutter?
Ja, ganz klar. Ich kann ihr alles sagen. Das ist wirklich nicht. Sie kann es aber auch andersrum, kann es andersrum auch.
Ja.
Also ohne, dass es jetzt total assi.
Verstehe, da fliegen keine Marianne-Fläschchen durch die Luft.
Nein.
Keine blauen Augen. Das wird alles
verbal. Sie weiß, dass sie mich nervt teilweise.
Ja.
Die ist ja goldig und so, aber es ist wirklich, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade da ist und auf die Kleine aufpasst, das ist immer so, da hat man das Gefühl, man hat noch ein zweites Kind.
Was macht sie da falsch?
Sie stellt ständig Fragen. Mach doch einfach mal. Ich musste mich eigentlich erziehen. Sie war immer so, dass sie mir jetzt nicht unbedingt eine Richtung vorgegeben hat. Sie war immer so ein bisschen neben mir, so immer sich. Verstehe ich überhaupt nicht, warum man sich so ducken muss.
Ja.
Naja.
Ducken und schön sein.
Weiß auch nicht.
Aber wenn ich es mir richtig überlege, sind das aber eigentlich auch die zwei Botschaften von meiner Mutter.
Mm.
Ducken und schön sein. Ohne Quatsch.
Ja?
Das vermittelt sie. Mach mal nicht so laut, Line, mach mal jetzt hier nicht so viel. Und
Männer mögen lieber Kätzchen.
Und wenn du, sagen wir mal, nur so 8-9 Kilo weniger wiegen würdest, das würde schon gut aussehen.
Ah.
Ducken und schön sein.
Krass.
Ja. Wow.
Familienmoment.
Ich heiße Bärbel und ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Und jetzt habe ich selber viele Kinder, also auch eine Großfamilie. Und in einer Großfamilie ist immer ein bisschen Dynamik. Wenn die Kinder wachsen und dann das Haus verlassen, dann werden wieder weniger Kinder zu Hause sein. Und speziell unsere Jüngste, die leidete ein bisschen drunter. Die war gerade mal 7, als die älteste Schwester ausgezogen ist. Und weil die Kinder sich alle so gerne mögen, haben wir eingeführt, dass wir immer mal irgendwas zusammen unternehmen. Und am schönsten ist es eigentlich, wenn wir zusammen kochen. Dann werden vorher schon die Teams ausgelost und jedes einzelne Team muss dann das andere Team bekochen. Und wir sitzen dann alle zusammen an einem Tisch und alle haben ganz viel Spaß, weil sie entweder zusammen kochen oder weil sie am Tisch sitzen und sich unterhalten. Ja, und die Jüngste, die mag eigentlich gar nicht so gerne dieses Essen. Das schmeckt ihr einfach nicht, aber die sagt dann immer, das ist mir ganz egal, was wir kochen. Hauptsache, wir sind alle zusammen. Und wenn sie sowas sagt, dann fühlen wir uns alle ganz geborgen in unserer Familie. Das hat einfach was ganz Liebevolles und das macht Spaß.
Biene, meine Liebe. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist in dieser Stunde plus eins. Das war sehr erhellend. Schön, dass du da warst.
Ja, es war schön, dich mal bei der Arbeit besuchen zu dürfen.
Ja, ne?
Habe ich noch nie gemacht.
Nein.
Doch, einmal habe ich deinen Sohn gebracht oder geholt zumindest. Aber okay. Ich war nie mit dir hier in so einer Situation.
Nee. Nie vorm Mikro. Biene, schön, dass du da warst und hoffentlich bis bald mal wieder.
Bestimmt, wir sind Nachbarn.
Das war unser Lieblingsgast-Podcast mit meiner Freundin Biene. Es gibt aber, Sie wissen das mittlerweile, auch noch einen zweiten. Und der folgt heute dem Ruf der Wildnis und ist tatsächlich auch sehr empfehlenswert. Unser Lange Geschichten-Podcast.
Als, naja, so 10-, 12-Jährige war das irgendwie so mein größter Wunschtraum, wie der Hund Buck aus der Geschichte in die wilden Wälder abzuhauen. Und dann traf sich irgendwie mein Kindheitstraum mit meinem Erwachsenenbedürfnis. Und die Lösung war dieselbe, nämlich wirklich wegzuziehen, also der Zivilisation den Rücken zu kehren, wegzuziehen aus der Stadt und in die Natur, und zwar so tief in die Natur und so weit weg wie möglich von der Stadt, wie es nur ging.